Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Das Thema der heutigen Sendung ist Anastasia, Zeugin einer 10.000 Jahre alten Kultur. Und mein Gast einmal mehr, Claudius Kern. Und wie immer geht's den Cropcom, erreichbar über cropfm.mur.at, und über diesen Live-Chat kann man sich an diesem Gespräch beteiligen, Kommentare abgeben oder Fragen stellen. Und wir sehen ihn hier ein und gehen drauf ein.
Diese 1,5 Millionen haben sich bezogen allein auf das Jahr 1998 in Russland. Während nach neuester Meldung mit dem Gespräch mit dem Verlag bisher insgesamt 5 Millionen Exemplare in Russisch verkauft worden sind und in Deutsch auch, obwohl die Bücher erst seit Anfang 2001 heraus sind, schon eine fast eine 500.000 verkauft ist.
Unglaublich.
Also es ist sicher einer der zukünftigen Bestseller, und das hat seine Berechtigung, wenn man diese unscheinbaren Bücher liest, was da eigentlich dahinter steckt.
Jetzt natürlich die Frage, wer ist oder wo lebt diese Frau, über die so viel geschrieben wird?
Diese Frau lebt als Einsiedlerin oben im Endbereich des Ob, also im Bereich, wo es noch Bäume gibt, aber ansonsten schon hauptsächlich Taiga ist.
Aha, ja.
Und es ist in der Mitte, ziemlich im Mittelteil von Russland, wo der Ob ist. Und sie lebt dort fast oder völlig nackt, trotz dieses unglaublichen Klimas, das dort herrscht. Sie lebt in absoluter Einheit mit der Natur. Sie kümmert sich nicht um ihre Ernährung, sondern die Tiere, die wilden Tiere der Gegend, bringen ihr die Nahrung. Und und sie ist der letzte Spross eines Stammes, der sich bereits vor 10.000 Jahren gesagt hat, sie wollen diese Entwicklung, die wir gegangen sind seit dem Absturz von Atlantis, wenn man das jetzt so einbringen kann, diese Entwicklung nicht mitmachen, sondern wollen das Alte erhalten, und deswegen nennt man sich auch die Menschen des Ursprungs.
Und ich habe auch ein Foto von ihr gefunden, also von so einem Buchcover. Sie ist ja auch eine äußerst gut aussehende Frau.
Ja, er hat ja auch der Wladimir Maigret, der das Ganze schreibt eigentlich, der sie sozusagen bekannt macht, der sie auch entdeckt hat, oder besser gesagt, sie hat ihn zu sich geholt, und er ist nun nicht mehr der Einzige, der sie kennt. Das Dorf kennt sie natürlich seit langem, wo er ist, und auch verschiedene andere Menschen waren schon dort, wenn das auch jetzt eigentlich eine inoffizielle Meldung ist. Also ihre Existenz ist bestätigt, obwohl sie sich bisher noch nicht entschlossen hat, quasi an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber eine bekannte Vorwegnahme gleich. Sie hat unglaubliche Fähigkeiten, die wir bisher nur von großen Avatars kennen. Also Avatar ist nicht das, was die Computerindustrie draus gemacht hat, diese Comics-Figuren, diese animierten, sondern Avatar ist der höchstverwirklichte Mensch, der praktisch keinen Tod kennt, der sich beliebig auflösen kann und wieder manifestieren kann, der unverwundbar ist. Auch das demonstriert sie an einer Stelle, wo sie es demonstrieren muss, wie sie nämlich gekidnappt wird oder versucht wird, sie zu kidnappen. Und der praktisch die gesamte Erde dient. In ihrem Fall ist das eben, dass sie völlig ohne eine Behausung, sondern rein auf einer Lichtung seit Baby, kann man sagen, dort lebt und nur noch der Großvater und der Urgroßvater die letzten Stammhalter dieses alten, uralten Stammes sind. Dieser Stamm hat früher viele Mitglieder gehabt, aber es sind viele dezimiert worden, weil sie doch immer wieder in die Welt gegangen sind und versucht haben, andere Kulturen zu befruchten. Zumindest wird das von ihr so erzählt. Mhm. Wie gesagt, wie Wladimir Maigret dort raufkommt, er ist ein richtiger Lebemann, er ist ein Großgeschäftsmann, der dort mit mehreren gemieteten Schiffen die Flüsse auf und ab gefahren ist, Güteraustausch betrieben hat, Partys gefeiert hat, wie es ihm gerade gekommen ist und eigentlich ein recht normales, typisch russisch-liederliches Leben geführt hat mit Wodka, Frauen und sonstigen leichten Umgang und eigentlich so weit ein ganz normaler Mensch war, aber mit einem guten Herzen irgendwie. Und sie hat ihn sich eigentlich ausgesucht. Jetzt will ich nicht die ganze Geschichte erzählen. Es hat mit den sozusagen den klingenden Zedern von Russland zu tun, dass dort Zedern stehen, die über 500 Jahre alt sind und diese Zedern besondere elektrische Eigenschaften haben und diese elektrischen Eigenschaften sich auf den Menschen übertragen können, wenn er davon ein Stück an sein, also als Umhänger trägt. Und auch heilend wirken und auch die Produkte dieser Zedern besonders heilend sind. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich eigentlich erzählen will, ist, dass diese einzelne Person, diese Anastasia, obwohl viele anzweifeln, ob es sie überhaupt gibt, eben in Russland schon eine ganze Volksbewegung ausgelöst hat, bereits bis in die Politikerspitzen gedrungen ist und bereits natürlich unter den verschiedenen Menschen große, wie sagt man sagen, zum Teil Streit über ihre Existenz oder Nicht-Existenz. Es gibt da, wie ich gehört habe vom Verlag, mit dem ich in direkten Kontakt bin, nicht im russischen, sondern im deutschen Verlag, dass es fast in jeder größeren Stadt schon einen Anastasia-Club gibt.
Fanclub
und dass dort eine große Aufbruchsstimmung herrscht. Warum? Anastasia bietet diesen Menschen, die dort sind, die, wer über die russische Szene weiß, weiß, dass dort katastrophalste Zustände herrschen, ja, die man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann, dass die Wirtschaft absolut völlig am Ende ist, dass dort eine Kriminalität herrscht, die wir uns auch nicht vorstellen können. Ebenso natürlich Drogen und Wodka und Gewalttätigkeit. Und
Wodka ist auch eine Droge.
Oder? Ja, genau. Dass diesen Menschen, die absolut nichts mehr haben und völlig ausgesetzt sind, eine Alternative bietet, wie diese Menschen ein gutes Leben führen können.
Okay, ja, das wird sicher eine spannende Sendung und wir machen jetzt mal eine Pause. Und hier sind wir wieder, Crop FM, mein Gast Claudius Kern. Und das Thema ist eine Dame aus Russland, die dort offenbar für viel Aufsehen sorgt. Aufgrund ihrer Fähigkeiten und auch, weil sie anscheinend Alternativen anbieten kann. In einem Land, das doch relativ da niederliegt und in dem, ja, natürlich immer wieder sehr großer Bedarf ist in solchen Zeiten nach Hoffnung. Meine Frage jetzt natürlich, kann sie die wirklich erfüllen oder?
Was bereits erfüllt ist, dass es sie bereits vorher vorprogrammiert hat oder besser gesagt hat, dass diese Bücher eine unglaubliche Auflage erreichen werden und dass sie aus ihm einen Schriftsteller machen war, der ein reiner Geschäftsmann war und der selber das für sich schon für das größte Wunder haltet, dass eben überall in den Orten von Russland, in den Städten Anastasia-Fans entstehen werden, dass im Süden Russlands ein winziger Ort, ein völlig vergessener Ort, Gelenschik des Namens, an der Krim, eine Blüte erreichen wird, sodass dort bis jetzt schon viele tausende Menschen hingepilgert sind. Das ist ein Thema, wo das zweite Buch auch zum Teil handelt, dass dort eine Schule entstehen wird, wo Kinder binnen ein Jahr den Unterrichtsstoff aufnehmen können, für den wir bisher etwa 10 Jahre brauchen.
Gibt es diese Schule zum Beispiel?
Gibt es bereits, diese Schule. Und die kann man jetzt schon besuchen. Und diese Schule ist unglaublich. Aha. Es sind etwa 2000 Schüler auf der Warteliste. Es ist natürlich noch relativ klein und die einzige Aufgabe, die die Kinder von außen gestellt bekommen, ist, ihr eigenes Schulgebäude auszubauen.
Aha. Das ist praktisch, ne?
Und anhand dessen, und der Schlüssel ist, dass diese Kinder in keinster Weise ihr Lerneifer oder ihre freiwillige Neugierde irgendwie gebrochen wird, dass keinem Kind gesagt wird, was es für ein Dummkopf ist und dergleichen, sondern dass sie nur ermutigt werden und dass nur ihre Begeisterung eben gefördert wird.
Und es ist also tatsächlich so, dass die binnen 10 Jahren dann quasi Hochschulreife haben? Binnen einem Jahr?
Hochschul, aber immerhin unglaublichen Sprung machen, dass zum Beispiel gerade in Mathematik, was ja ein schwieriges, systematisches Fach ist. Also das werde ich mir selbst im kommenden Jahr anschauen, denn ich habe jetzt schon fest vor, dorthin zu fahren.
Gehst du nochmal in die Schule?
Gehe ich noch einmal in die Schule und schauen wir das an. Ja. Also dies und mehrere Dinge, aber es geht noch weiter, eben dass sie sagt, dass sie sozusagen keine Zukunft oder kein Schicksal kennt, sondern dass sie das Schicksal und auch das ihrer Freunde, die sich dem anschließen, sozusagen gestaltet. Das haben zwar schon viele Gurus gesagt, aber es war selten ohne der egoistischen Implikation, dass man da diesen Guru verehrt und nichts ist schlimmer für sie als das, also irgendwie verehrt werden zu wollen.
Das macht sie ja sehr sympathisch.
Genau. Sie will im Gegenteil eine ganz, ganz normale Frau sein. Das war auch mit dem Bild so. Sie kann, wie ich schon sagte, Fähigkeiten, die bisher nur von den größten Avatars bekannt sind. Also sie kann sich zum Beispiel von einem Ort an den anderen pilotieren, also plötzlich an einen Ort erscheinen. Das hat sie mehrmals demonstriert.
Das finde ich äußerst erstaunlich.
Wenn ich das so Daskalos, dieser sozusagen Magos von Strobolos, der konnte das ja auch und das ist auch dokumentiert worden. Der ist ja nicht so weit weg, der ist ja etwa über 10 Jahre lang bekannt gewesen mit seinen Büchern.
Ja.
Und so etliche andere auch von heiligen und großen Meistern kennen wir diese Eigenschaften, auch von Pater Pio kennen, ist diese Eigenschaft dokumentiert worden. Also sie ist nicht ganz so selten, wie man vielleicht da annimmt.
Also ich kenne zumindest niemanden.
Nein, ich würde auch gern, aber alle die Merkaba-Übungen machen von Trambolo, machen eine gute Vorbereitung genau auf diese Fähigkeit, auf das innere Fahrzeug oder das interdimensionale Fahrzeug.
Okay. Habe ich ja schon mal eine Sendung gemacht, da kann man ja nachhören.
Ich habe vorher das Stichwort gebracht, ein gutes Leben führen. Was bietet diese Frau gerade den Russen und irgendwie auch uns? Wir, Russland und auch wir im Westen sind eigentlich zunehmend in einer sehr, sehr großen Klemme. wir merken es noch nicht so ganz wie dort, wo die Wirtschaft völlig zusammengebrochen ist. Wir merken noch nicht, dass wir absolut in völliger Abhängigkeit von unserem Wirtschaftssystem stehen, bis auf wenige Aussteiger, denen es doch gelingt, anders zu leben. Aber hier sind wichtige Weichenstellungen, die vor uns liegen, die erst von wenigen gemacht sind, und sie trägt sehr, sehr stark zu diesen Weichenstellungen bei, indem sie einfach ganz, ganz praktisch und handgreiflich erzählt, wie man einen Kleingarten so aufbaut, dass er für den Betreuer dieses Kleingartens wirklich zu einem Heilzentrum wird, wie er wegkommt von irgendwelchen Medikamenten, sondern sich mit seinen Pflanzen im eigenen Garten die eigenen Medikamente macht, indem er eben die Pflanzen richtig setzt oder richtig zum Keimen bringt und mit ihnen kommuniziert. Auf eine ganz einfache, natürliche Art bringt sie das. Und so, dass es jeder sehr schnell sehen kann. Sie bringt
Sie gibt praktische Tipps.
Lauter sehr, sehr viele praktische Tipps, wie man eben autonom, autark leben kann. Und das ist auch für uns sehr interessant. Also ihr Lieblingsthema sind die Kleingärtner. Und sie sagt, die Kleingärtner haben eigentlich die Welt bisher gerettet. Ja, warum? Weil eben sie die einzigen Menschen sind oder die zu den wenigen Menschen gehören, die Erde wirklich lieben, und alle anderen Menschen, die Erde praktisch mit Füßen treten und sie nur ausnutzen und ausbeuten, hätte die Erde schon längst sozusagen abgeschüttelt, richtig, das Wort habe ich gesucht, wenn nicht diese Kleingärtner und diese naturliebenden Menschen werden. Also das ist ein sehr wichtige Botschaft.
Also die Schrebergärten retten die Welt.
Die Schrebergärten retten die Welt. Eine neue Perspektive für zukünftige Schrebergärten.
Wobei bei manchen Schrebergärtnern da war sehr skeptisch.
Ja, sicher. Es wird auch ein großer Unterschied sein zwischen russischen Schrebergärten und unseren, weil dort wirklich die absolute, da der Faden des Lebens an den Schrebergärten hängt. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich nannte noch ein zweites Stichwort, nämlich Menschen des Ursprungs. Was heißt in dem Zusammenhang Menschen des Ursprungs? Auch Tranvalot berichtet davon, dass bis vor etwa 10.000 oder 12.000 Jahren nur teilweise Technologie auf der Erde geherrscht hat. Teilweise hatten die Menschen...
Was ja für unser normales Geschichtsverständnis schon ein bisschen auch schon eine sehr weit hergeholte Aussage ist, denn in der Schule lernen wir ja, dass vor 12.000 Jahren bestenfalls wir mit Steinen geworfen haben. Ne?
Natürlich, weil man ja von, gerade will ich ja darauf hinkommen, von diesen Menschen des Ursprungs, wie auch von vielen Stammesmenschen, ja keine Artefakte oder nur kaum Artefakte findet.
Mhm. Das stimmt eigentlich, also man findet...
Naja, man findet Faustkeile, man findet also gewisse einfache Geräte, die sie benutzt haben, um eben Wild zu erlegen. Aber man findet eben kaum, also so gut wie keine Technologie aus diesen Zeiten. Von Atlantis ist sehr viel untergegangen und die anderen hatten sie nicht. Und sie hatten sie mit guten Gründen, nämlich sie brauchten sie nicht. Mhm. Und genau so ein Leben führt diese Anastasia. Und zum Schluss, im dritten Teil unserer Sendung, möchte ich auf einen ganzen Stamm, der erst vor 10 Jahren sich selbst freiwillig wieder der Menschheit gezeigt hat, reden, die das auch können und die auch außerordentliche Fähigkeiten haben, aber davon erst im dritten Teil.
Den Kogi.
Genau, den Kogi-Stamm. Mhm. Und nun möchte ich nicht nur auf dieses Thema des wie kommen wir selbst wieder zu unseren Ursprüngen zurückkommen. Ich möchte auch dazu sagen, dass uns zwar unsere Technologie unheimlich fasziniert, aber von anderer Sicht bedeutet diese Technologie, dass wir unsere geistigen Fähigkeiten nach außen abgegeben haben und deswegen geistig immer schwächer geworden sind. Wir sind also armseligste, äußerst schwache, matte Menschen geworden, was unsere Fähigkeiten betrifft, die Fähigkeiten all dessen, was wir technisch können, rein geistig zu vollziehen.
Stichwort also so Telepathie statt Handys oder so.
Telepathie statt Handy, kosmisches Internet natürlich, kosmisches Reisen.
Mhm. Ich denke mal, dass die Airlines wahrscheinlich ziemlich in Konkurs gehen würden, wenn sie alle nochmal...
Ja, sicher. Und das ist eine Frage der Zeit. Also ich denke, dass wir in 50 oder 100 Jahren genau darauf kommen werden, dass wir eben diese Technologien eigentlich gar nicht notwendig haben, sondern es wird eine sehr, sehr viel geistigere Technologie geben, nach wie vor. Aber es werden vor allem die inneren Fähigkeiten, wie sie jetzt schon bei den Kindern in China zum Beispiel mit diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten, ich meine jetzt nicht die Indigo-Kinder, sondern diese Kinder mit den besonderen telekinetischen und telepathischen Fähigkeiten jetzt schon haben und da immer mehr solche Menschen auftauchen, die das bereits mitbringen.
Ja.
In dem Zusammenhang möchte ich eine kleine Stelle vorlesen, aber ich glaube, die geht jetzt...
Ja, das machen wir dann vielleicht nach der Pause, glaube ich.
Im dritten Teil.
Ja.
Wie wir nämlich ein Kind bereits dazu fördern, dass es diese kosmischen Fähigkeiten entwickeln kann, auf eine ganz einfache Art. Und das wird eine Leseprobe sein, wie wir auch den Stil dieser Bekanntgabe praktisch sehen.
Okay, Crop FM heißt die Sendung und mein Gast ist Claudius Kern. Und wir sprechen heute über Anastasia, heißt sie ja, im Russischen. Und ja, du wolltest jetzt gerade eine Leseprobe bringen. Was ist das genau?
Ja, die Leseprobe bezieht sich auf die Öffnung unserer wirklichen schöpferischen Fähigkeiten, die bereits bei uns allen in der Kindheit verschüttet werden. Und sie spricht eben hier davon, wie die bei uns verschüttet werden, warum und was man tun kann, damit die wieder geöffnet werden.
Okay, ja.
Und vorausschicken möchte ich was anderes, dass sie also die Fähigkeit hat, in die Vergangenheit zu blicken, natürlich für sie ein offenes Buch, aber auch in die Möglichkeiten, die im Universum liegen. Und da bittet er sie, dieser Vladimir Maigret zum Beispiel, sie möge doch von einer Erfindung sprechen, von der es auf dieser Welt noch überhaupt keinerlei Ansätze nicht einmal gibt, die aber für uns nachvollziehbar ist. Mhm. Und dann erzählt sie, dass es bei uns Mikroben gibt, bestimmte Pilzmikroben, die hätten die Fähigkeit oder die Fertigkeit, Materie zu materialisieren praktisch oder sagen wir Luft zu festigen, in feste Materie zu verwandeln. Diese Fähigkeit dieser Mikroben hätten wir noch nicht erkannt. Und es handelt sich um diesen Käfir, diesen Wasserkäfirpilz. Mhm. Und der könnte dazu gebracht werden, dass er so schnell reagiert, dass man damit auch Antriebe machen kann, also Flugantriebe, sodass die sozusagen durch Implosion durch die Gegend flitzen. Und sie bringt darüber Einzelheiten, wie man das eben vollziehen könnte. Mhm. Also nur so ein Beispiel. Und nun das Beispiel, wie wir unsere natürlichen Fähigkeiten durch unsere Erziehung verschüttet haben, beziehungsweise wieder eröffnen können. Und da sagt sie, die Natur und der kosmische Verstand fügen es so, dass jeder Mensch als ein Herrscher, als ein König geboren wird. Er ist einem Engel gleich, ebenso rein und sündlos. Der noch geöffnete Scheitel des Kindes nimmt einen großen Fluss kosmischer Informationen auf. Die Fähigkeit jedes Neugeborenen ermöglichen ihm, das weiseste Wesen gleich Gott im Weltall zu werden. Es herrscht kurze Zeit, um die Eltern mit Glück und Gnade zu beschenken. Die Zeit, in der das Kind das Wesen des Weltalls erkennt, ist ein kurzer Abschnitt von nur 9 Jahren. Alles, was es dazu braucht, ist schon vorhanden. Die Eltern sollten nicht das reale Wesen der Naturwelt verfälschen. Doch die technokratische Entwicklung hindert sie daran. Was sieht ein Kleinkind, dessen Bewusstsein zu erwachen beginnt? Zuerst die Decke, eine Bettecke, Lappen, Wände, Attribute und Werte einer künstlichen, durch technokratische Entwicklung entstandenen Welt. Und dann seine Mutter und ihre Brust. Wahrscheinlich soll es so sein, denkt es. Seine lachenden Eltern bringen ihm klappernde und pfeifende Spielzeuge, als wären es große Werte. Wozu? Das Kind wird lange damit spielen und versuchen, ihren Wert durch sein Unterbewusstsein zu begreifen. Dann werden seine gütig lächelnden Eltern es mit Windeln umbinden. Das wird ihm nicht recht sein und es wird sich dagegen wehren, aber vergeblich. Das einzige Mittel zu protestieren ist Schreien. Und es wird schreien, um Hilfe bittend und sich empörend. Von diesem Moment an wird der Engel und der Herrscher zu einem Bettler und einem Sklaven, der um Almosen bittet. Eines nach dem anderen werden dem Kind Attribute der künstlichen Welt als etwas Wertvolles angeboten. Neue Spielsachen, neue Kleidung. Man lispelt im Gespräch mit ihm. Man behandelt es unwillkürlich als ein unvollkommenes Wesen. Auch in den Einrichtungen, wo es gelehrt werden sollte, werden ihm wieder Vorteile der künstlichen Welt erzählt. Erst wenn es 9 Jahre alt ist, wird flüchtig die Natur erwähnt, als eine Beilage zu etwas anderem, zum Wesentlichen, unter dem man die Kunstwelt versteht. Die meisten Menschen sind nicht imstande, bis zu ihrem Lebensende die Wahrheit zu verstehen. Die einfache Frage nach dem Sinn des Lebens bleibt für sie unbeantwortet. Den Sinn des Lebens bilden aber die Wahrheit, Freude und Liebe. Ein 9-jähriges Kind, inmitten der Natur aufgewachsen, begreift den Weltaufbau richtiger als eure Wissenschaftler zusammengenommen. Und dazu bringt sie dann das Beispiel auch von dieser Schule und ein späteres Beispiel einer zukünftigen Waldschule sozusagen, wo die Kinder einen Wettbewerb gegenüber den Eltern oder den Erwachsenen machen und Kinder tiefere Einsichten zeigen als die Erwachsenen und beide zusammenarbeiten, sozusagen eine Welt der Zukunft, eine biologische Welt der Zukunft zu erbauen.
Mhm. Ich kriege da gerade über das Kopf kommt die Frage rein von Trommel, und zwar, wie alt ist Anastasia?
Das weiß man nicht, aber wenn du in das Internet schaust, Crop FM, da ist auch ein Bild drinnen, sie wirkt äußerst jung und nach dem Aussehen nach wirkt sie vielleicht wie 20, also es wird aber nicht gesagt, wie alt sie ist, sie ist aber absolut jung. Mhm. Und trotzdem hat sie schon alle Fähigkeiten praktisch mit in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Völlig wie ein, einerseits wie ein Tier und doch wie der weiseste Mensch zu leben. Ja, und das ist nun das Stichwort zur Überleitung zu einer anderen Parallele, ein ganzer Stamm im Hochland von Kolumbien. Dieser Stamm hat vor 500 Jahren beschlossen, als die Konquistadoren überall in Südamerika einfielen und die Kultur systematisch in die Knie zwangen mit Kreuz und Schwert. Und da haben sich die Weisesten zusammengetan und sich ganz hoch in die Berge zurückgezogen, haben alle Spuren hinter sich verwischt und das Leben, das sie rein in Einklang mit der Natur führen, aufrechtzuerhalten und die Fähigkeiten, die ihnen ebenso in die Wiege gelegt wird, aufrechtzuerhalten. Vor etwa 10 Jahren oder 1990 haben sie einen BBC-Menschen ausgesucht.
Es geht jetzt, also nur kurz, um die Kogi jetzt.
Es, ne? geht jetzt um den Kogi-Stamm.
Ja.
Dazu gibt es auch etliche Internetseiten,
ja.
Dazu eine sehr informative Internetseite.
Wenn ich daran denke, werde ich den Link auf die Tronvalo-Seite vielleicht
noch. Werde ich dir noch sagen, welcher Link das ist. Und es gibt einen Film und es hat ein deutsches Buch sogar darüber gegeben, das leider vergriffen ist im Roro Verlag. Also dieser Stamm hat die alten Fähigkeiten und die Werte erhalten und hat einen BBC-Menschen ausgesucht, der dann auch tatsächlich glaubte, von sich aus nach Kolumbien zu kommen. Den haben sie dann kontaktiert. Sie führen eine Sprache, die nicht einmal irgendwie unsere Sprache ähnelt, sondern die nur aus Klanglauten besteht und in erster Linie eine telepathische Sprache ist. Also sie brauchen sich gar nicht in Worten wie wir unterhalten. Und sie beherrschen natürlich vollkommen die Fähigkeit des geistigen Reisens, wenn sie auch nicht so beherrschen wie Anastasia, wo sie direkt sich an verschiedenen Stellen materialisieren können, also den Körper, den grobstofflichen Körper nachziehen können.
Ja, das, wie gesagt, finde ich äußerst erstaunlich.
Sogar interdimensional beweist sie das dem Wladimir, wo sie ihn sogar mitnehmen kann auf einen anderen Planeten und dort auch materiell dann kurze Zeit erscheint.
Mein Gott, würde ich das gerne mal machen.
Also zu diesem Kogi-Stamm zurück. Der kann uns sehr, sehr viel sagen und sehr viel zeigen auch. Und das wird in dem Film, der damals von BBC gedreht worden ist und ausgestrahlt worden ist, auch sehr eindrücklich gezeigt, wie die praktisch, wie wir auch Häuser bauen könnten, praktisch zum Nulltarif. Also wir könnten sehr wohl Nulltarifhäuser bauen, wenn wir diese Einfachheit aufbrächten, überhaupt so zu denken. Wir könnten autark leben oder weitgehend autark und selbstbestimmt vor allem, wenn wir diese Weisheiten beherrschen würden. Und diese Möglichkeiten zeigt uns sowohl Anastasia als auch insbesondere dieser Kogi-Stamm. Und inzwischen sind zwei dieses Stammes im kolumbianischen Parlament drinnen und haben sehr dazu beigetragen, dass dort die Grabräuber von sich aus aufgehört haben, die verschiedenen Ausgrabungsstätten zu schänden, und die haben sehr, sehr viel Geld damit verdient. Die sind sehr reich gewesen dadurch. Und inzwischen haben die freiwillig aufgehört, sozusagen ihre Ahnen zu schänden und ihre eigene Kultur zu schänden. Und dieser Kolumbien ist auch jetzt eines der wenigen Länder, die von sich aus gesagt haben, eine Subsidienzwirtschaft aufzubauen, also ein in sich funktionierende Wirtschaft, die das eigene Getreide wieder anbaut, die sich von der Abhängigkeit der großen internationalen Getreidefirmen abgesetzt hat. Das war bis jetzt nur Eritrea, und vorher war es auch wie heißt der, das Land vor Jugoslawien, das da eben sich völlig abgeschottet hatte. Die hatten ja auch eine ganz autarke Wirtschaft.
Was, Albanien? Oder
Albanien, meine ich. Ja. Ne? Das ist ja gelungen, inzwischen wieder völlig zu versklaven, also in unserer westlichen Art und Weise zu versklaven.
Ja, wir haben es gerettet. Ne?
Wir haben es gerettet, eben. Wir haben es zwangsbeglückt mit Aufbau und mit unseren Geldern für Entwicklungsländer und so weiter, nicht? Was wir eben unter Entwicklung, also weg vom Ursprung, wegentwickeln, verstehen oder hineinverwickeln. Ja. Also, es ist fast...
Moment, wir haben da einen Anrufer. Ich will da kurz mal... Mhm. Hallo, kannst du uns hören?
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, da spricht der Mario.
Servus Mario.
Servus Mario.
Ja, ich wollte nur allgemein sagen, ich finde deine Sendung einfach super toll.
Ja,
die
danke.
Die Menschen werden einfach offener durch deine Sendung.
Okay.
Okay.
Hast du eine Frage auch?
Bitte?
Hast du eine Frage auch?
Habe eigentlich keine konkrete Frage, aber...
Okay.
Wie gesagt, die Sendung ist super. Und
gut.
Wünsche allen, die dazuhören, ein wunderschönes Wochenende.
Okay, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Danke für die Blumen, wir geben es weiter.
Gut, Mario freut sich.
Mhm. Ja, auch für uns ist eine Riesenhoffnung drinnen. Wir erleben ja jetzt den Zusammenbruch der Märkte in zunehmendem Ausmaß. Ich habe gerade mit meinem Bankmenschen gesprochen, der sagt, dass die Arbeitslosigkeit, die in den USA bereits herrscht, noch gar nicht bei den Aktien richtig angekommen ist, dass die auch in Europa noch nicht so richtig so angekommen ist, wie es bereits dort herrscht. Also wir werden Zustände erleben, wie sie in Russland sind, und gute Nacht, wenn wir das erleben.
Mhm.
Und es wird sicher für viele Menschen eine sehr große Bedeutung haben, selbst so eine Art Subsidienzwirtschaft aufzubauen. Darunter versteht man eine autarke Kleinwirtschaft, dass man sich sozusagen von seinem kleinen Garten ernähren kann und auch seine Krankheiten kurieren kann und dabei gleich das höchste Gut mit aufbaut, nämlich sein eigenes Bewusstsein zu öffnen. An einer Stelle bringt die Anastasia, ich bringe dann wieder zurück, wie wir, indem wir ganz einfach einige Tage, insbesondere vor unserem, am Vorabend unseres Geburtstages, uns ins Freie rauslegen, soweit es das Wetter lässt, und dann sozusagen eine interkosmische Reise in unserem Bewusstsein antreten. Und diese interkosmische Reise, die wir uns einfach vorträumen, also in einer Art Tagtraum, die bewirkt, so sagt sie, dass in uns Zellen und Gehirnbereiche überhaupt erst geöffnet werden, die sorgsam in unserer jetzigen Entwicklung eingeschläfert worden sind, indem wir nur von außen herein und niemals von innen heraus lernen, obwohl wir selbst kosmische, also göttliche Wesen sind, die eigentlich alles in sich haben und in sich tragen, was wir äußerlich überhaupt nur lernen können. Und genau das demonstriert diese Anastasia und genau das demonstriert zum Beispiel dieser Kogi-Stamm und noch viele andere, also durchaus viele andere Menschen, die bereits jetzt aufgetaucht sind.
Ich hätte eine Frage. Das klingt ja alles recht schön, ne? Und solche Geschichten sage ich jetzt einfach einmal. Wertfrei. hört man ja schon sehr lange. Mhm. Ich frage mich halt immer wieder, wann oder inwiefern eigentlich jetzt ein Otto Normalbürger von solchen Visionen jetzt wirklich profitieren kann. Denn bis jetzt ist davon ja nichts zu merken. Also die Allmacht der.
Das würde ich nicht sagen. Wir werden in einer der nächsten Sendungen über Dynamik 5 vielleicht.
Ja, genau. Also Dynamik 5 ist vielleicht das Thema der nächsten Sendung. Okay, ja.
Da wird es also etwas breiter gebracht werden. Aber ich möchte sagen, es gibt ja Untersuchungen, ziemlich neue Untersuchungen seit 1997 über den kulturellen Wandel. Und da wurde empirisch gezeigt, dass es bis in die 90er Jahre eigentlich nur zwei Gruppen von Menschen gegeben hat, nämlich die Traditionalisten und die Modernisten, wie man sie nennen könnte.
Ja.
Also die technischen Avantgardisten. Und die also an das Heil sozusagen der Gentechnologie und des Klonens und dass unsere Chips praktisch unser Bewusstsein übernehmen werden und dergleichen glauben.
Ja.
Und inzwischen ist aber eine wachsende und sehr große Gruppe aufgetaucht, nämlich bereits über 30% in allen Staaten, die also halbwegs eine Kulturentwicklung aufgebaut haben, also sozusagen unsere westliche Kulturprozent, sind es über 30%, die an eine sehr ökologische und vor allem an eine sehr spirituelle Entwicklung glauben.
Mhm.
Und diese Menschen sind angesprochen. Und man nennt sie die kulturell Kreativen.
Mhm. Und es sind 30%?
Es sind bereits in Niederlande erst 1990 statistisch gemessene über 30% der Bevölkerung ja. bereits. Das wird natürlich.
Ich frage mich, wo die sind, ehrlich gesagt.
Es ist bereits seit 1997 herausgekommen, dass alle diese Menschen oder weitgehend glauben, dass sie nur einzeln unterwegs sind oder in kleinen Gruppen oder in Seminarbetrieben sich wiederfinden, aber dass sie selbst nicht glauben, dass sie bereits eine derartig große Macht in Wirklichkeit darstellen, denn alle unsere öffentlichen Medien, die ja weitestgehend oder sagen wir perfekt fast kontrolliert sind, von bestimmten, zumindest von einem bestimmten modernistischen Bewusstsein kontrolliert sind, mhm. Predigen ja genau das Gegenteil und schweigen diese Szene ja weitgehend still, die wir ja hier in Grob FM sehr wohl zur Sprache bringen, wenn auch nur für wenige, die hier mithören.
Wir versuchen also, es zumindest.
Eben, und das ist einer der Lichtblicke. Aber diese Menschen sind angesprochen und diese Menschen kommen auch immer mehr drauf, dass sie andere Bereiche des Gehirns, andere Bereiche des Bewusstseins öffnen können, dass ihre telepathischen und hellseherischen Fähigkeiten sehr sprunghaft zunehmen. Das führt natürlich teilweise auch zu sehr eigenartigen esoterischen Blüten. Aber abgesehen von diesen Kinderkrankheiten erleben wir hier wirklich eine sprunghafte Bewusstseinserweiterung, von denen, also von in Bereiche, die wir kaum zu träumen wagten bis vor 15 Jahren, also praktisch noch kaum die Rede davon waren. Und jetzt sind sie weitgehend ja doch schon in manchen Kreisen Realität.
Okay, also Wir stehen also unmittelbar vor großen Veränderungen, wie du das jetzt zumindest geschildert hast.
Wie es auch der Maya-Kalender sehr deutlich sagt, der ja keine Endzeitstimmung aufkommen lässt, sondern eine Einspiralisierung praktisch dieser Welle, was eine Endzeit praktisch nur einer bestimmten Art von Bewusstsein, nämlich des Bewusstseins, wie ich es vorher gesagt habe, von innen nach, also von außen nach innen, sodass wir glauben, mit unserem völlig gebrochenen Selbstbewusstsein oder zerbrochenen Selbstbewusstsein, wir haben nämlich überhaupt kein Selbstbewusstsein, sondern wir haben nur ein sozusagen von außen her aufoktroyiertes Bild dessen, was wir sind. Ja, und das wird sich jetzt so sehr, sehr stark ändern und das wird sich ändern müssen, weil wir hier spiralartig immer mehr in die Enge getrieben werden und in unsere inneren Fähigkeiten öffnen und nur mit diesen geöffneten Fähigkeiten praktisch noch den Urwald, der uns zunehmend, den wir zunehmend in unserer Welt erleben, also auch in unserer westlichen Welt, in diesen Urwald sozusagen überleben können.
Okay. Ja, danke, dass du da warst. Es war für mich sehr spannend, ich hoffe für manche Zuhörer auch. Ja, das nächste Mal, die nächste Sendung findet, wie gesagt, am 30.11. statt. Das Thema weiß ich noch nicht genau, es könnte sein, dass ich Leute dieser neuen Gruppierung, die sich da Dynamik 5 nennt, bekomme. Und die mir da also eine politisch verankerte Manifestation dieses neuen Bewusstseins, von dem du gesprochen hast.
Eine politische Initiative, die versucht, diese 30%, die ökologisch und spirituell orientiert sind, zu repräsentieren.
Okay, also damit haben sie sicherlich im Moment ja die Mehrheit im Parlament, wenn sie alle diese dazu bewegen können, sie zu wählen. Genau. Okay,